Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal, dem Kanal, wo es um Klimaschutz und Energiewende mit Fokus auf Sachsen geht. Mein Name ist Andreas Poltrak und ich bin Geschäftsstellenleiter der VE Sachsen e.V. Normalerweise begrüße ich an der Stelle meinen geschätzten Kollegen Jonathan Fasel. Der befindet sich allerdings in seinem wohlverdienten Jahresurlaub. Dann durfte er aber erst gehen, nachdem er mir ein paar der Beiträge, die wir heute senden wollen, sozusagen schon mal aufgezeichnet hat. Und in dem Sinne wird auch heute Jonathan dabei sein, nur nicht in Interaktion mit mir, was ein bisschen schade ist, aber wir kriegen das auch so hin. Worum soll es heute gehen? Zum einen, es gibt das Thema der Klimaklagen, dann ein kleines psychologisches Thema, was auch ganz interessant für die Politik ist, und zwar erst dagegen, dann doch dafür, warum, weshalb, wieso das Ganze. Und unter anderem auch dabei, zweites Leben für Solarmodule. Eine ganz spannende und vor allen Dingen auch eine ganz nachhaltige Sache. Das Ganze nach dem kurzen Intro. Ja, wir holen gleich mal den Jonathan zu uns. Der wird zu dem Thema Klimaklagen referieren. Jonathan, schön, dass du dabei bist.
Ja, kommen wir zu einem weiteren Artikel, sehr spannend, von der Zeit, vom 11. August 2025, Titel Klimaklagen, ein Fall fürs Gericht? Fragezeichen. Ein langer Artikel, ein langer Einblick in so ein bisschen die Entwicklung der Klimaklagen seit 2015. Und der Artikel macht es sozusagen an mehreren Sachen fest. Aktuell gab es ja jetzt vor kurzem eine Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen, des IGH, also des höchsten Gerichts der Welt, kann man sagen, das eben ein Rechtsgutachten veröffentlicht hat und das eben auf die Verpflichtungen der Staaten im Hinblick auf den Klimawandel eingeht. Ja, das ist schon sehr spannend und hat natürlich auch eine Implikation eigentlich bis in die Staaten rein. Aber was ist eigentlich mit diesen ganzen Klimaklagen? Es gab ja mehrere Beispiele, zum Beispiel die Peruaner, die gegen RWE in Deutschland klagen, oder auch die Klimasenioren in der Schweiz, die gegen die Hitze, die mangelhaften Hitzeschutzmaßnahmen klagen. Und da gibt es also einen Trend zu beobachten. Seit 2015, seit eben dem Paris-Abkommen, gab es einen Anstieg von Klimaklagen, also von solchen, die sich eben für das Klima einsetzen und die Staaten auf ihre Verpflichtungen einklagten, mit dem Höhepunkt 21. Seit 2021 jedoch nimmt dieser Trend wieder ab und die Anzahl der Klagen, die sich eben für die Klimaschutzmaßnahmen einsetzen, nimmt ab. Und das ist schon eigentlich eine tragische Entwicklung. Das heißt, im Endeffekt, da ist die Dynamik und der Drive der Klimaschützer, mit Rechtsmitteln gegen Staaten vorzugehen, was eben die Klimapolitik anbelangt, hat also verloren. Und gleichzeitig, noch viel schlimmer eigentlich, was noch kann man sagen, gab es innerhalb dieser Klimaklagenblase auch einen Gegendruck, könnte man sagen. Also sprich, Ölkonzerne, die sich mit dem Recht gegen Greenpeace oder andere NGOs einsetzen, um eben ihr Verhalten und das Verhalten der Klimaschützer noch viel schlimmer zu delegitimieren und zu sagen, nein, wir haben das Recht, hier zum Beispiel einen Abbau zu machen von Ölfeldern, wie auch immer, auf der Hohen See. Also ganz schlimm, dass im Endeffekt das Recht sogar dann im Endeffekt im Klimarecht gewandt wird gegen die Klimaschützer. Allerdings sieht man auch einen positiven Trend, und zwar, dass man sogar, auch wenn es sozusagen bedauerlicherweise nicht immer hilft, wenn einzelne Interessensverbände klagen und versuchen eben die Staaten unter Druck zu setzen, dass da wenig passiert. Trotzdem gibt es einen Effekt, nämlich den, dass man da voneinander lernt. Das heißt, die Klagen und auch die Rechtsprechung beginnt sich aufeinander zu referenzieren und man beginnt voneinander zu lernen, was eben die Herrschaften der Schweiz beklagt haben, wird dann eben auch als Ergebnis genommen und herbeigezogen in einer Klage in Irland. Das macht dann doch wieder Hoffnung und ich denke, dass im Prinzip hier auch vielleicht eine Art von Normalisierung stattfindet. Also natürlich ist es ein Trend, wenn sozusagen diese Klimaklagen losgehen und man versucht, das Rechtsmittel zu finden, um Staaten und Politik unter Druck zu setzen. Und dass dann ein Stück weit da der Schwung verloren geht, ist ganz normal. Ich denke, wir müssen darauf achten, dass wir jetzt dieses Netzwerkgedanken, das Gedankens, dass man voneinander, von den verschiedenen Verfahren lernt und dieses Wissen auch international vernetzt und nutzt, und dass das eben jetzt in den Vordergrund gestellt werden muss. Und ja, dann hoffen wir, dass auch in Zukunft gewisse Dinge, gewisse Staaten auch sich von solchen Klimaklagen nicht nur, naja, kratzen, jucken lassen, sondern auch ein bisschen beeindrucken lassen und dann hoffentlich auch was passiert und die Politik sich bewegt.
Ja, wir machen weiter. Diesmal mit einem Artikel, den ich mitgebracht habe. Psychologische Reaktanz. Warum lehnen Menschen neue Gesetze ab, aber nur, bis sie in Kraft treten? Hier ein Artikel von Forschung und Wissen vom 1. September diesen Jahres. Und ich habe auch gleich ein paar Folien dafür vorbereitet, die ich zeigen möchte. Es geht darum, dass Menschen erst neue Regeln ablehnen. Wir denken an die Tempolimits, wir denken an die Rauchverbote oder auch die Anschnallpflicht. Natürlich nur die, die schon etwas älter sind, werden sich daran erinnern können, stoßen oft auf breite Ablehnung. Also neue Regeln werden abgelehnt. Studien zeigen jedoch, dass dieser Widerstand, die sogenannte psychologische Reaktanz, meist nur vorübergehend ist. Sobald eine Regel in Kraft tritt, verschiebt sie sich in der öffentlichen Wahrnehmung dramatisch, und das, was erst abgelehnt wurde, ist, nachdem es eingeführt ist, sozusagen breiter Konsens. Wie kommt es dazu? Also, bevor die neue Regel eingeführt wird, hat man Sorge, dass Verlust von Freiheit eintritt, liebgewonnene Gewohnheiten verloren gehen, dass man irgendwie auf Komfort verzichten muss. Also man konzentriert sich auf all das, was man vermeintlich verliert, wenn sozusagen die Regel umgesetzt und eingeführt wird. Wenn die Regel dann sozusagen durch ist, man sich daran gewöhnt hat, dann verlagert sich die Wahrnehmung und man spürt, dass Freiheitsverlust nicht gegeben ist, Verlust von Gewohnheiten, da haben sich neue Gewohnheiten eingestellt und auch Komfort ist nicht verloren gegangen. Und man kann sich sozusagen auf das Mehr oder auf den Vorteil der neuen Regel konzentrieren, das Gewinn fürs Gemeinwohl oder den Gewinn fürs Gemeinwohl, Gewinn für die Gesundheit, wenn man jetzt an die Anschnallpflicht, an das Rauchen denkt, oder auch natürlich Gewinn für den Klimaschutz, für all das, was sozusagen der Klimaschutz mit sich bringt. Und so zeigt sich dann also auch ganz deutlich ein großer Unterschied zwischen vor und nach Einführung der Regel, was die Akzeptanz anbelangt. Und das heißt eigentlich für die Politik, dass man da an vielen Stellen viel zu große, ja, ich sag mal, Angst vor Veränderung hat, weil man Sorge hat, dass das nicht akzeptiert wird. Und natürlich, bevor die Regel eingeführt wird, ist halt oftmals der Widerstand gegen die neue Regel sozusagen sehr stark. Und man geht also davon aus, dass dieser Widerstand sich dann auch so fortsetzt. Aber man braucht ja einfach die Gewissheit, dass sobald die Regel eingeführt ist, dass sich dann auch die Akzeptanz sozusagen steigert. Und man kann natürlich auch im Vorfeld bereits damit oder mit dem Wissen etwas tun, nämlich wenn man von Anfang an in der Kommunikation, wenn es um die Einführung der neuen Regeln geht, den Fokus auf den Nutzen legt. Also von Anfang an proaktiv und transparent die Vorteile für die Gesamtgesellschaft betont und weniger sozusagen mit den Nachteilen, die der Einzelne befürchtet, mit denen umgeht. Und so ist es halt oftmals auch so, dass die persönlichen Einschränkungen von gewissen Gruppen ja besonders in den Vordergrund gestellt werden, was man dann alles verliert, wenn man diesem oder jenem folgt oder das akzeptiert. Und so werden Ängste geschürt, die eigentlich zu Unrecht bestehen. Deswegen, wenn man sozusagen Kenntnis darüber hat, wie dieser Prozess funktioniert, kann man also auch wesentlich besser das Ganze handeln. Kleine Empfehlung, weniger auf die Widerstände schauen, sondern die Vorteile sozusagen ja, in den Fokus stellen. Ja, an der Stelle gehen wir weiter und ich übergebe wieder an meinen Kollegen Jonathan.
Von Tedepolis, also dem Heise-Umfeld, das sich mit Stadtplanung beschäftigt. Warum Stadtplanung? Ja doch, es ist in Zeit des Klimawandels schon sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Der Titel des Artikels Stadtplanung mit Daten, wo Grün, helle Materialien und Belüftung gegen Hitze helfen, vom 20. August 2025. Worum geht es? Es geht um ein Forscherteam vom KIT, das sehr spannend im Endeffekt mit einer KI, mit einem neuronalen Netzwerk, versucht hat, sehr erfolgreich, die Veränderung der Hitzebelastung in Städten zu simulieren. An einem Beispiel, in dem Fall an dem Beispiel von Freiburg im Breisgau. Und tatsächlich sind diese KI-Modelle zur Hitzeprognose dann doch sehr erschreckend. Die zeigen nämlich Folgendes, dass sich die Hitzestunden in Freiburg bis 2100 verzehnfachen könnten. Mich persönlich hat das ganz schön überrascht, vor allen Dingen deswegen, weil die Erkenntnis auch hier ist, also Sie können wirklich bis auf einen Quadratmeter genau berechnen, wie sich im Endeffekt die Temperaturen auf den Flächen verändern, dass hier offensichtlich Bäume gar nicht mal so sehr helfen, weil sie nachts die Hitze festhalten, dadurch die Abkühlung nicht so stattfindet. Das finde ich eine sehr interessante Geschichte, die Sie da herausgefunden haben. Und naja, was sind denn die Erkenntnisse daraus? Trotzdem gilt mehr Grünflächen, clevere Bauweisen, die eben Hitzeinseln so ein bisschen entschärfen können und natürlich helle Materialien. Also das Prinzip, das ist schon vor Hunderten von Jahren in Griechenland und Co. im Mittelmeerraum eben bekannt wurde, dass man eben sagt, man muss die Flächen so machen, dass sie hell sind, dass sie reflektieren und nicht die Hitze aufnehmen. Naja, also bleibt spannend hier. Solche KI-Modelle sind absolut wichtig und notwendig, um in Zukunft, naja, aber jetzt schon, für Zukunft eben, gerade in Hitzestressregionen wie Städten zu gucken, dass man eben hier jetzt schon vorausplant und guckt, wie man es anders machen kann. Ja, dieser zweite Artikel ist, wie ich finde, hochspannend, weil er im Endeffekt ziemlich genau in den Schmerz reingeht, den wir in Sachsen haben. Es geht um einen Artikel in der Sächsischen Zeitung und der Leipziger Volkszeitung. Die beiden Verlagshäuser sind ja vor kurzem zusammengegangen und machen jetzt viele Inhalte auch gemeinsam, gerade auf der Landesebene. Und der Artikel lautet Vogelsterben, Faktencheck, Infraschall, Dürre, Vogelsterben durch Windräder. Im Endeffekt geht es um einen großen Faktencheck, der typische Phrasen, typische Argumente, sogenannte Argumente von Windkraftgegnern aufnimmt und dann noch einmal durch den Fleischwolf dreht und guckt, was dran übrig bleibt. Und sein Beerdigtes bleibt nicht viel übrig. Also vielen Dank an dieser Stelle auch an Luisa Zenker. Wir haben auch als VEE an dem Artikel ein Stück weit zugeliefert und ein paar Fakten mitgeliefert. Und sie macht es sehr ausgewogen und sachlich und klar. Und hat hier eben 6-8 Thesen angeschaut, also Vogelsterben durch Windräder zum Beispiel oder Windräder entwerten Immobilien, Spoiler, maximal 2%, andere Studien sagen das Gegenteil, weil durch den Grünstrom sich eben Unternehmen ansiedeln und deswegen auch die Arbeitsplatzsituation besser wird. Mikroplastik, Abrieb durch Windräder, völliger Blödsinn, sorry, meiner Meinung nach. Also natürlich vollkommen klar, weil es vernachlässigbar ist gegenüber dem Abrieb von Rädern, von Autos oder von Fußsohlen, ja? Dunkelflaute-Geschichten, Windräder sind unwirtschaftlich. Alles schön aufgedröselt hier in diesem Artikel. Sehr, sehr langer Artikel auch, also gut lesbar. Lässt sich sowohl bei der LVZ als auch bei der Sächsischen Zeitung finden. Und ich finde ihn ein wunderbares Lehrstück dessen, wie man eben diese ganzen Mythen rund um die Energiewende mal einfach in Ruhe angehen kann.
Ja, wir kommen zur letzten Meldung hier von der Sächsischen von Anfang August. Etwas her schon. Görlitzer Firma gibt alten Solarmodulen ein neues Leben. Also sozusagen das zweite Leben. Und ich freue mich, hier bei uns im virtuellen Studio Anne Schmiedl begrüßen zu dürfen von der Solar24 Recycling GmbH und Co. KG. Sie ist Mitarbeiterin in dem Unternehmen und sie wird uns berichten, was es mit dem Recycling dieser Solarmodule auf sich hat.
Hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Wir sind als Entsorger auf die Idee gekommen, weil wir natürlich, wenn PV-Parks zurückgebaut werden, erstmal nur mit der Entsorgung beauftragt wurden. Und irgendwann haben wir uns dann gefragt, warum denn Module recyceln bzw. wegwerfen, die eigentlich noch funktionsfähig sind. Das ist doch schade drum. Und da hat das quasi das Thema angefangen, sich zu fragen, ob das nicht auch anders geht.
Ja, das klingt nach einer prima Idee. Wie kann man oder wie darf, da dürfen wir uns diese Wiederaufbereitung vorstellen. Also wie funktioniert das? Was machen Sie da?
Also wenn Module zu uns kommen, dann werden die zunächst erstmal sichtgeprüft. Ne? Das heißt, die Rückseite wird abgetastet. Da sieht der geübte Mitarbeiter schon, hat das Modul mal einen Blitzschlag gehabt oder gibt es irgendwelche Kurzschlüsse im Modul. Ne? Dann muss natürlich die Glasseite noch intakt sein, sonst ist das Modul auch nicht mehr wieder zu verwenden. Und dann haben wir ein mobiles Prüflabor, was verschiedene Tests durchführt mit dem Modul. Ne? Dort wird unter anderem ein Elektrolumineszenztest durchgeführt. Da kann man sich sozusagen vorstellen wie ein Röntgenbild von einem Solarmodul. Und dort können Mikrorisse in den Solarzellen festgestellt werden. Ne? Es dürfen natürlich nicht viele Solarzellen beschädigt sein, um das wieder zu verwenden. Ne? Dann muss noch eine gewisse Leistung vorhanden sein, die muss über 90% betragen und vor allem muss es natürlich elektrisch sicher sein. Ne? Da wird das Modul auf Fehlströme getestet und genau, und das sind verschiedene Prüfungen, die dann zusammengefasst in dem Prüfprotokoll auch an den Kunden, der die Module dann kauft, mit abgegeben. Also das heißt, ist quasi sicher, alle Module, die von uns vermarktet werden, sind 100% geprüft.
Ja, das heißt, Sie messen auch sozusagen diese Degradation, also sozusagen, was die an Leistungsfähigkeit verlieren. Und da sagen Sie, wir nehmen nur die Module, die noch 90% haben.
Die mindestens 90%.
Oder mindestens genau. 90%, genau. Ja, prima. Genau. Und dann gibt es sozusagen ein Protokoll, was bei dem Testergebnis rauskam. Und das bekommt dann auch der Käufer sozusagen.
Richtig. Ja. Für jedes Modul gibt es ein einzelnes Protokoll.
Und jetzt, wenn man von der anderen Seite schaut, ich habe Sie so verstanden, Sie kommen aus der Recyclingbranche. Das heißt, Sie sind beauftragt worden, Solarparks oder Dachflächenmodule wieder abzubauen oder zu entsorgen. Und da haben Sie dann irgendwann gesagt, das wäre jetzt zu schade, das einfach in den Recyclingprozess zu geben. Und wir prüfen die erstmal.
Ja. Richtig.
Das heißt, die Altmodule werden bei Ihnen angeliefert. Sie holen die nicht irgendwo ab, sondern die werden angeliefert. Falls jemand jetzt mal von der anderen Seite kommt und sagt, ich hätte alte Module, die ich gern weitergebe.
Also wir haben auch eine Spedition mit über 40 LKWs. Wir können quasi die Module auch an der Anfallstelle abholen. Das ist gar kein Problem.
Und in welchem Bereich sind Sie tätig? Sachsen, deutschlandweit?
Deutschlandweit. Wie
kann man sich das vorstellen? Deutschlandweit, okay?
Genau.
Ja, prima. Die Kunden, die dann zu Ihnen kommen, die wissen von vornherein, dass es sich um gebrauchte Module handelt. Wie sind da die Reaktionen? Oder gibt's auch Kunden, die das noch gar nicht wissen und Sie ansprechen auf die Module?
Doch, wir kommunizieren das natürlich offen, ne, dass wir Reuse-Module vertreiben. Und am Anfang hat man immer dort eine gewisse Skepsis. Ne? Das ist wie generell mit Recyclingprodukten. Aber wir erklären das dann, geben das Protokoll mit, wo ja quasi auch die ganzen Tests nochmal aufgelistet sind. Und dann ist das natürlich am Ende eine Preisfrage. Ne? Die Reuse-Module sind günstiger als neue Module. Und natürlich das Argument für ein Reuse-Modul ist natürlich auch die CO2-Einsparung. Ne? Also ein Reuse-Modul im Vergleich zu einem neue Modul aus China zum Beispiel spart pro Modul ca. 300 Kilogramm CO2. Und natürlich vor allem die Nachhaltigkeitsenthusiasten sind davon begeistert. Ne? Das ist so.
Und von der Preisstruktur her, können Sie da was dazu sagen? Wie verhält sich es da zu einem neuen Modul?
Allgemein kann man sagen, es ist ungefähr 50% günstiger.
Das ist ja schon ein Neumodul, eine gute Hausnummer.
Richtig. Ne? Und hängt natürlich am Ende des Tages von der Leistung des Moduls ab, wie viel es dann genau kostet.
Ja. Können Sie was dazu sagen? Die Kunden, für welche Zwecke diese? Also ist das eher so Balkon-PV oder geht es auch um vielleicht aufs Dach oder irgendwo Carport oder so? Für welche Zwecke nutzen die Kunden die Module? Wissen Sie da was dazu?
Genau. Ne? Also Balkonkraftwerke sind eine Möglichkeit. Dort kommen vor allem Module zum Einsatz, die eine hohe Leistungsfähigkeit haben und außerdem quasi auch in der Fläche, ne, zum Beispiel in der Ukraine als Notstrominsellösung werden die eingesetzt. Ne? Also Reuse-Module machen überall da Sinn, wo die Fläche in dem Sinne keine Rolle spielt, wie bei einem PV-Parkbetreiber zum Beispiel. Ne?
Verstehe. Ja, Sie haben ein paar Folien mitgebracht, weil meine nächste Frage wäre, wie kommt man denn an die Module ran? Wie kann man die bei Ihnen erwerben? Vielleicht blenden wir mal Ihre Folien ein und vielleicht können Sie da was zeigen dazu, wie man sie erreicht sozusagen.
Ja, da würde ich jetzt gleich mal auf die letzte Folie gehen. Ne, vorletzte. Genau, also hier sind meine Kontaktdaten eingeblendet. Wer Interesse hat, kann sich dort gerne an uns wenden, beziehungsweise auch über unsere Homepage solar24.group. Dort gibt es Kontaktformular, wo man eine Entsorgungsanfrage stellen kann, aber eben auch sich an uns wenden kann, wenn man Interesse hat an Reuse-Modulen.
Also weil Sie sagten, Sie haben verschiedene Module im Angebot, die Sie dann verkaufen. Also gibt es da sowas wie einen Online-Shop oder erfragt man dann bei Ihnen, was vorhanden ist?
Das muss man aktuell noch erfragen. Einen Online-Shop in dem Sinne gibt es noch nicht. Hängt eben auch ganz stark davon ab, welche PV-Parks zurückgebaut werden und welche Module dann anfallen. Na, das ist quasi relativ unterschiedlich. Deswegen sind wir dort an der Stelle noch nicht so weit. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, klar. Es ist ja auch ein gewisser Aufwand, klar. Wir sind ja als Landesverband, der sich für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Sachsen einsetzt, auch sozusagen auf der politischen Ebene unterwegs. Gibt es was, wo Sie sagen, da wünschen wir uns von politischer Seite, von gesetzgeberischer Seite irgendeine Unterstützung oder da gibt es noch Schwierigkeiten, wo sozusagen noch Bremsen aus dem Weg geräumt werden sollten. Gibt es da was?
Die Wiederverwendung ist ja quasi die zweite Stufe der Abfallhierarchie. Ne? Mit dem Elektrogesetz, Elektro- und Elektronikgerätegesetz und im Kreislaufwirtschaftsgesetz verankert. Und dort eigentlich müssten das alle so tun wie wir. Die Realität sieht bloß leider oftmals anders aus, weil wir am Markt mit Firmen konkurrieren, die quasi für den symbolischen Euro oder sogar geschenkt die Module abgeben und dann werden die ins Ausland verkauft oder gebracht und sind eventuell defekt. Na, das ist wirklich ein Problem, wo der Zoll aktuell dem nicht Herr wird. Na, das kann man schon so sagen. Aber theoretisch sollten die Mengen in Deutschland bleiben, beziehungsweise erst nach Prüfung dürfen sie vermarktet werden, weil man sonst quasi Gefahr läuft, defekte Module im Ausland zu installieren.
Das heißt, also ich muss nochmal nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Also Sie sagen, dass Recycling im Sinne von, die werden geschreddert und die Rohstoffe irgendwie zurückgewonnen, das ist eigentlich erst der dritte Schritt. Der zweite richtig. Schritt sollte sein, die Wiederverwendung, so wie Sie das jetzt praktizieren. Genau. Und dass das eigentlich gesetzlich schon so vorgeschrieben ist, aber richtig. Ich sage es mal vorsichtig, umgangen wird von vielen.
Genau.
Ja. Weil Sie das Ausland erwähnt haben, nun sitzen Sie ja in Görlitz. Hat das standortmäßig Vorteile für Sie in Richtung Ausland, also sozusagen in der Nachbarschaft nach Tschechien oder Polen? Gibt es da Vorteile für Sie?
In diesem Thema jetzt weniger, aber wir sind natürlich in der gesamten Entsorgungsbranche oder mit allen Stoffströmen vertraut. Und dort gibt es natürlich schon Berührungspunkte. Und Görlitz an sich ist ein guter Standort. Wir haben dort quasi die Räumlichkeiten gefunden, die für diesen Zweck sinnvoll waren und haben auch behördlich dort keine Steine in den Weg gelegt. Es ist ja doch ein wirtschaftlich schwieriges Gebiet und quasi von daher sind wir dort mit offenen Armen empfangen worden. Und dadurch, dass wir eben die Logistik dahinter haben, spielt es gar nicht die entscheidende Rolle, dass es nur im Osten, ganz im Osten Deutschlands ist.
Ja, prima.
Genau, also wir können insgesamt ca. 30.000 Module bei uns in Görlitz prüfen. Wir arbeiten aber auch noch mit einem Partner in Hamburg zusammen, sodass wir quasi dort auch bedarfsgerecht dort die Mengen verteilen können, sollten jetzt Parks zurückgebaut werden, die deutlich mehr Module, wo deutlich mehr Module anfallen.
Ja, vielleicht noch eine letzte technische Frage. Diese Module, die dann sozusagen im zweiten Leben verbaut werden, mit welcher Lebensdauer rechnen Sie da? Wie lange können die noch eingesetzt werden?
Es ist davon auszugehen, dass es über 15 Jahre hält.
Also das über 15 Jahre auf jeden Fall hält noch, ja. Also sozusagen nach den 20 Jahren EEG wahrscheinlich, dann nochmal plus 15 Jahre. Also
so. Richtig, richtig. Ja. Oder sagen wir über 10. Ne? Wie gesagt, Erfahrungswerte habe ich jetzt dazu nicht, aber es gibt eigentlich keinen Grund. Es ist auch kein anfälliges Elektrogerät, was da dagegen sprechen sollte.
Ja, und bei Ihnen gibt es ganz normal Gewährleistung?
Genau, ein Jahr.
Ja, ein Jahr Gewährleistung.
Genau.
Gut. Ja, dann drücke ich Ihnen die Daumen oder wir drücken Ihnen die Daumen, dass sozusagen die Nachfrage vorhanden ist, weil das klingt ja oder ist ja eine clevere Idee. Dieses Second Life, das bräuchte man an vielen Stellen viel öfters.
Richtig. Und das ist es. Genau, nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern sie umsetzen.
Auf jeden Fall. Ja, also vielen Dank dafür und vielen Dank natürlich auch, dass Sie bei uns waren und dann sage ich mal, gutes Gelingen.
Dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte.
Ja, das war Anne Schmiedl und dann kommen wir auch schon zum Abschluss der heutigen Sendung. Ich möchte auf drei Veranstaltungen hinweisen. Die eine ist bereits am 4. September. Es geht um das Thema Aquathermie, also hat mit Wasser und Wärme zu tun und die Verbindung mit der Wasserkraft. Hier also eine Online-Konferenz, kostenfrei, ein kostenfreier Livestream. Jeder kann sich reinklicken, der mag. Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach dem QR-Code folgen oder dem Link folgen. Wir haben es natürlich auch verlinkt in der Beschreibung. Aquathermie und Wasserkraft, Donnerstag, 4. September, 10 Uhr. Wer es nicht schafft oder wer das erst später sieht, kann die Sendung natürlich auch nachschauen. Die Aufzeichnung bleibt online. Ja, ansonsten möchten wir also einladen zu einem Livestream am 17. September. Es geht um das Thema Strom- und Wärmeversorgung im ländlichen Raum. Hier im Rahmen eines sächsischen Klimagespräches Energiekommune Radibor. Marcel Bellmann wird den Vortrag halten und berichten, wie es denn um die Energiekommune Radibor bestellt ist. Und auch das Thema Bürgerenergiegemeinschaften spielen dabei eine Rolle, weil sich da zum Thema Wärmeversorgung eine Bürgerenergiegemeinschaft gründen möchte. Und wer darüber mehr erfahren möchte, gern am Mittwoch, den 17. September, 10 Uhr im Livestream. Ja, und der letzte Termin, den ich ankündigen möchte, diesmal keine Online-Veranstaltung, sondern eine Offline-Veranstaltung, eine Tagesveranstaltung am 18. September in Dresden-Pillnitz, da an der HTW. Und das Thema ist Agri-Photovoltaik. Da gibt es auch eine Pilotanlage, die man da besichtigen kann im Rahmen der Veranstaltung. Früh geht's los mit Vorträgen und nach der Mittagspause geht es dann sozusagen aufs Feld und man kann oder wir können diese Anlagen da besichtigen und weitere Informationen erhalten. Das Ganze ist verlinkt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der hier angegebenen Linkadresse. Wir machen es natürlich auch nochmal in die Beschreibung rein, dass ihr euch da anmelden könnt bei Interesse. In dem Sinne, vielen Dank, dass ihr bei uns wart und wir sehen uns, ich denke, in Bälde dann irgendwo wieder. Spätestens beim nächsten Sachsen-Update hoffe ich doch. Und in dem Sinne, lasst noch ein Abo da und ein Like, wenn noch nicht geschehen. Wir wünschen eine gute Zeit und bis demnächst.